ARD. Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wie zuverlässig sind die Hinweise, dass IS-Ableger für das Attentat in Moskau verantwortlich sind? Ein Gespräch mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange. Israel untersagt der UNO Hilfslieferungen nach Nordgaza. Darüber berichtet ARD-Korrespondent Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv. Und über die Zustände in israelischen Gefängnissen, die sich Foltervorwürfen ausgesetzt sehen, dazu Jan-Christoph Kitzler, der sich ebenfalls in Tel Aviv befindet. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, dem 25. März um 17.30 Uhr. Bei dem Terroranschlag in einer Konzerthalle in der Nähe von Moskau starben am Freitagabend mindestens 137 Menschen. Ein Bekennerschreiben der Terrororganisation IS wird von Sicherheitsexperten als authentisch eingeschätzt. Russlands Präsident Putin hält dennoch an seiner Einschätzung fest, dass eine Spur in die Ukraine führt. Mittlerweile wurde auch ein Video der Tat veröffentlicht. NDR-Info-Moderatorin Liane Kossmann hat dazu ein Gespräch mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange geführt.
Herr Lange, nach dem Bekennerschreiben hat die Terrororganisation Islamischer Staat ja gestern auch noch ein Video veröffentlicht und reklamiert diesen Anschlag wieder für sich. Stehen die Täter damit fest für Sie?
Ja, das entspricht dem Muster, das man kennt von ISPK. Und sowohl die Warnung als auch die Bekennerschreiben und jetzt auch diese Videos, die sind authentisch. Also man muss davon ausgehen, dass der ISPK diesen Anschlag begangen hat.
Und warum bringt Russlands Präsident Putin dann trotzdem die Ukraine immer wieder mit dem Angriff in Verbindung?
Putin ist ja gewarnt worden vor diesem Anschlag, beziehungsweise vor einem solchen Anschlag auf ein öffentliches Ereignis. Und er hat diese Warnung weggewischt, hat sich fast schon darüber lustig gemacht, das sei alles ein Erpressungsversuch. Stellen Sie sich das mal bei uns vor. Wenn ein Staatschef oder ein Regierungschef gewarnt wird vor einem Terroranschlag, dann sagt, das ist alles falsch und dann geschieht dieser Anschlag tatsächlich. Das ist die Situation in Russland. Putin versucht vom eigenen Versagen abzulenken und jetzt besonders überzogen zu reagieren. Und er hat seinen ganzen Sicherheitsapparat auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine konzentriert. Und deswegen versucht er jetzt auch, Spuren dorthin zu konstruieren. Das ist aber ganz eindeutig konstruiert.
Aber gibt es denn also aus Ihrer Sicht auch gar nichts, was auf die Ukraine hinweisen könnte?
Nein, es gibt nichts, was auf die Ukraine hinweist. Alle Terrorismusexperten bestätigen, dass es nicht nur die Terrorismusgefahr durch den ISPK gibt, sondern dass auch diese Bekennerschreiben und die Videos authentisch sind. Also wir sollten dann nicht die russische Propaganda wiederholen.
Sie haben es ja schon gesagt, die US-Geheimdienste sollen den Kreml ja gewarnt haben vor diesem jüngsten Anschlag. Was sagt das eben aber auch aus über den Zustand der Sicherheitsbehörden in Russland, dass es trotzdem zu diesem Anschlag gekommen ist?
Ja, Russland ist gut darin, Geständnisse aus Leuten herauszufoltern und überzogen zu reagieren. Aber Russland ist nicht gut darin, terroristische Anschläge zu verhindern. Das wissen wir auch aus der Vergangenheit schon. Und dieses Muster sehen wir ja jetzt auch. Die Terrorverdächtigen sind brutal gefoltert worden. Da gibt es ja mittlerweile Dokumentationen darüber. Wenn man sieht, wie sie vor Gericht aussehen, kann man sich vorstellen, was der russische Sicherheitsapparat mit ihnen gemacht hat. Und die Sicherheitsbehörden haben aber eine Stunde gebraucht, um zu der Krokus-Konzerthalle überhaupt hinzukommen, während dort Menschen ermordet wurden und das Gebäude in Brand gesteckt wurde. Also die Sicherheitsbehörden in Russland, die kompensieren ihre Fehlleistungen durch überzogene Brutalität im Nachhinein.
Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter hat auch eine mögliche Urheberschaft von Russland selbst ins Spiel gebracht für diesen Anschlag. Halten Sie denn das für möglich?
Wir sind ja immer sehr schnell darin, das liegt vielleicht auch an den Spekulationen, die immer übers Internet und über soziale Medien sofort ins Kraut schießen, hinter allem sofort ganz große Verschwörungen zu vermuten. In diesem Fall ist die Sachlage heute aus meiner Sicht klar. Der Islamische Staat in dieser Form aus Khorasan hat diesen Anschlag vorbereitet und durchgeführt. Und es besteht ja auch eine Terrorismusgefahr für ganz Europa. Das betrifft ja nicht nur Russland. Das ist die Sachlage und ich glaube, andere Dinge kann man da jetzt nicht mehr hineininterpretieren.
Trotz der Ereignisse in Moskau geht der Krieg in der Ukraine weiter. Heute früh hat Russland erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Dabei soll es 10 Verletzte gegeben haben und Trümmerteile hätten ein Gebäude beschädigt. Die ukrainische Armee teilte mit, dass zwei der Raketen von der Krim aus abgeschossen worden seien. Und werfen wir nun einen Blick in den Nahen Osten. Der UN-Sicherheitsrat hat zum ersten Mal eine Waffenruhe für den Gazastreifen gefordert. Die USA enthielten sich bei der Abstimmung. So konnte die Resolution angenommen werden. Das Gremium forderte außerdem die Hamas auf, alle Geiseln sofort und ohne Bedingungen freizulassen. Die Resolution ist völkerrechtlich bindend. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat als Reaktion auf die Entscheidung die Reise einer israelischen Delegation nach Washington abgesagt. Bundesaußenministerin Baerbock ist erneut in den Nahen Osten gereist, um in den Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen zu vermitteln. Bereits am Vormittag kam sie in Kairo mit ihrem ägyptischen Amtskollegen Shukri zusammen. In dem Treffen ging es auch um die Befreiung der festgehaltenen israelischen Geiseln und um deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Israel untersagt der UNO Lieferungen nach Nordgaza. Über die Situation dort berichtet Clemens Fehrenkotte aus Tel Aviv.
Lebensmittellieferungen in den Norden des Gazastreifens würden den Vereinten Nationen von den israelischen Behörden nicht mehr künftig erlaubt werden. Dies teilte Philipp Lazzarini, der Chef der UNRWA, des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Dies sei angesichts der, Zitat, Tragödie, die sich vor unseren Augen abspielt, ungeheuerlich und stelle eine, Zitat, vorsätzliche Behinderung der lebensrettenden Hilfe während einer von Menschen verursachten Hungersnot dar. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der in den vergangenen Tagen am Grenzübergang Rafah sowie in Kairo sich aufgehalten hat und sich für eine unverzügliche Ausweitung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen ausgesprochen hat, sagte heute Vormittag in der jordanischen Hauptstadt Amman:
"We must strive to keep the one-of-a-kind services that UNRWA provides.
Wir müssen uns bemühen, die einzigartigen Leistungen der UNRWA aufrechtzuerhalten, denn dadurch bleibt die Hoffnung bestehen. In einer immer dunkler werdenden Welt ist die UNRWA der einzige Lichtblick für Millionen von Menschen. Und ich sehe diese Hoffnung hier. Mehr denn je dürfen wir uns diese Hoffnung nicht nehmen lassen." Die israelische Armee betrachtet die UNRWA als teilweise von der Hamas unterwandert und daher als ein Sicherheitsrisiko. In der israelischen Öffentlichkeit wird unterdessen darüber debattiert, wer die Verteilung der Hilfslieferungen im Gazastreifen übernehmen könne. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Kan meldete heute Morgen, Israel habe lokale Clan-Anführer im Gazastreifen wegen einer möglichen Ablösung der Hamas kontaktiert. Diese örtlichen Clan-Anführer hätten daraufhin Morddrohungen der Hamas erhalten. Der israelische Sicherheitsapparat erwäge nun, den Clan-Anführern Waffen zu geben, um sich zu schützen. Tamir Heiman vom israelischen Thinktank INSS sagte zu diesen Überlegungen am Vormittag im Fernsehsender Channel 12: "Wir haben immer noch nicht entschieden, wer die zivile Administration übernehmen soll. Jedes Mal, wenn wir versucht haben, irgendeinen lokalen Clan-Anführer dafür zu bestimmen, wurde er von der Hamas beseitigt. Wir treffen aber auch nicht die Entscheidung, dass die Armee eine Militärbehörde errichtet, und auch die Fatah ist zu einem Tabu geworden. In welche Richtung sollen wir uns also bewegen? Seit mehreren Wochen werfen Transportmaschinen der USA, Jordaniens und weiterer Staaten in Koordinierung mit den israelischen Streitkräften Hilfsgüter per Fallschirm über dem Gazastreifen ab. Die deutsche Luftwaffe beteiligt sich seit einer Woche an diesen Maßnahmen. Von Amman aus wird auch diesen Mittag eine deutsche Transportmaschine starten und über Gaza die Hilfsgüter abwerfen. Diese Art der Hilfslieferungen werden von den Staaten, die sich daran beteiligen, allenfalls als eine Art Tropfen auf den heißen Stein betrachtet."
Und Bundesaußenministerin Baerbock reist im Anschluss weiter ins Westjordanland zu Gesprächen mit Außenminister Malki und Präsident Abbas. Ja, und morgen ist dann ein Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Katz geplant. Seit dem 7. Oktober sind auch Israels Gefängnisse im Ausnahmezustand. Neben gefangen genommenen Hamas-Kämpfern und Verdächtigen aus dem Gazastreifen gab es auch im von Israel besetzten Westjordanland tausende Festnahmen. Menschenrechtsorganisationen und Palästinenser, die wieder freigekommen sind, berichten von unhaltbaren Zuständen und sogar von Folter. Journalisten eines israelischen Fernsehsenders haben eines der Gefängnisse besucht. Dazu eine Reportage von Jan-Christoph Kitzler.
Journalisten des israelischen Fernsehsenders Channel 13 besuchen ein Gefängnis, in dem auch mutmaßliche palästinensische Terroristen des 7. Oktober untergebracht sind. Mit schwer bewaffneten Gefängnisaufsehern und einem Hund gehen sie in eine der Zellen. Am Boden kauern mehrere Männer, die Wachen brüllen Kopf runter. Über einen Lautsprecher läuft die nationalistische Hymne Am Yisrael Chai, also das Volk Israel lebt, laut in Dauerschleife. Oberstleutnant Schacha Kamisa zeigt das Essen, das die Gefangenen bekommen. Du hast wahrscheinlich in dieser Zelle ein sehr beklemmendes Gefühl, aber ich empfinde Stolz, wenn ich diese Zelle betrete, denn jetzt haben wir die Oberhand. Wir sind diejenigen, die die Kontrolle haben, die sie gefangen genommen haben, und wir werden weitere gefangen nehmen und immer die Kontrolle behalten. Israels Gefängnisse sind seit dem 7. Oktober im Ausnahmezustand. Zu Spitzenzeiten gab es bis zu 10.000 Häftlinge, etwa doppelt so viele wie sonst, fast alles Palästinenser. Tausende weitere werden in Militärlagern gefangen gehalten. Über das Schicksal dieser Menschen ist aber nur wenig bekannt. Mehr als 7.000 Palästinenser wurden nach dem 7. Oktober insgesamt inhaftiert, sagen Menschenrechtsorganisationen. Tausende auch im von Israel besetzten Westjordanland. Manchmal spricht Israel von ungesetzlichen Kombattanten, wenn es zum Beispiel um Hamas-Kämpfer im Gazastreifen geht. Manchmal reicht ein Post in den sozialen Medien, um ins Gefängnis zu kommen. Viele, die freigekommen sind, berichten von unhaltbaren Zuständen, so wie dieser junge Mann aus Bethlehem, der nicht möchte, dass sein Name genannt wird. Er wurde am 25. Oktober mit dem Vorwurf festgenommen, die Hamas zu unterstützen. Schließlich landete er im berüchtigten Ofer-Gefängnis, das der Staat Israel bei Ramallah betreibt. Er berichtet dem ARD-Studio Tel Aviv davon, wie Menschen geschlagen wurden, auch Ältere. Seinen Angaben nach war das Gefängnis völlig überfüllt.
Wir sind in den Warteraum gegangen. Gott bewahre, der ganze Raum, bevor man das Ofer-Gefängnis betritt, war bedeckt mit einem See aus echtem Blut. Wir haben Schreie gehört, Stimmen, die Hunde und so. Dann war ich an der Reihe.
Der Mann sagt, dass sie ihm den Kiefer gebrochen hätten. Er klagt noch immer über Schmerzen. Überprüfen lassen sich seine Angaben nicht. Doch Menschenrechtsorganisationen haben Dutzende solcher Zeugenaussagen zusammengetragen. Es gibt Fotos und Videos von Wunden und Blutergüssen, die auf Folter hinweisen. Auch bei Gefangenen aus dem Gazastreifen, sagt Amani Sarachna, Mediendirektorin der Prisoners Society in Ramallah. Sie haben den Checkpoint Kerem Shalom in einem fürchterlichen Zustand verlassen. Es gab körperliche und psychische Folter, sexuelle Belästigungen gegenüber Männern und Frauen. Diese Folter ist vielleicht die schwerwiegendste seit vielen Jahren. Erschreckend. Eine der Geschichten, die auch in den Medien verbreitet wurde, war, dass sie zwei weibliche Gefangene nackt ausgezogen und sie aufgefordert haben, völlig nackt an den Männern vorbeizugehen. Und israelische Medien berichten auch von Todesfällen. Insgesamt 27 Häftlinge aus Gaza sollen in israelischen Militärcamps bislang unter unklaren Umständen gestorben sein, schreibt die Zeitung Haaretz. Von der israelischen Armee heißt es dazu, den Fällen werde nachgegangen. Von der israelischen Gefängnisbehörde heißt es gegenüber dem ARD-Studio Tel Aviv, alle Häftlinge würden nach den Gesetzen behandelt, Gefangene hätten das Recht, sich zu beschweren, die Fälle würden vollständig untersucht. Doch auch Tal Steiner, Direktorin des Komitees gegen Folter in Israel, sieht schwere Vergehen. Die Gefängnisbehörde hat eine professionelle und moralische Verpflichtung, Menschen mit Würde zu behandeln, egal was sie getan haben. Was jetzt passiert, ist reine Rache, die nicht geahndet wird. Wir sehen in letzter Zeit eine Entmenschlichung. Sie werden ohne das Lebensnotwendige gehalten, auch getötet. Die Entmenschlichung gab es schon vor dem 7. Oktober, aber seitdem ist das viel stärker und das sind die Folgen. Vertreter von Menschenrechtsorganisationen wie Tal Steiner haben Verständnis für das Trauma in Israel nach dem Terror des 7. Oktober. Für Folter palästinensischer Gefangener, für die es immer mehr Hinweise gibt, haben sie aber kein Verständnis.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.